SWR 2 Cluster. Musikszene SWR.
Geboren wurden sie ja in Taschkent, in der damaligen usbekischen Sowjetrepublik. Dort sind sie als Kind auch mit dem Klavier in Berührung gekommen, angeleitet zunächst durch ihre Mutter, die Pianistin ist. Mhm. Und dann kamen sie als 16-Jähriger nach Deutschland an die Musikhochschule Hannover. Was hat im Rückblick ihr Spiel mehr geprägt? Die sehr technikstarke russische Klavierschule ihrer Kindheit oder später die deutsche Klaviertradition, die ja doch großen Wert auf Anschlagskultur, auf stilistische Sicherheit, solche Dinge legt?
Wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich mir, dass ich eigentlich alles eher hier gelernt habe. Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann merke ich, dass ich als 16-Jähriger nicht wirklich etwas konnte. Als ich zu Herrn Kemmerling kam, denke ich mir, hat er irgendwas in mir gesehen, was wahrscheinlich irgendwie ganz tief vergraben war. Allerdings konnte ich das nicht wirklich zum Ausdruck bringen, weil ich dafür einfach keine Technik und keine wirkliche Ausdrucksmöglichkeiten hatte. Und denke, dass ich in Wirklichkeit erst mit 16 angefangen habe, hier bei ihm richtig Klavierspielen zu lernen. Ich war nicht nur hier in Hannover, sondern ich war auch 5 Jahre in Italien in der Klavierakademie in Imola. Und die beiden Schulen, würde ich sagen, haben mich sehr, sehr stark geprägt. Das sind ganz unterschiedliche Welten, weil in Imola habe ich bei einem russischen Lehrer, er heißt Boris Petroschansky und er ist selbst ein Schüler von Lev Naumov und das war eine ganz andere russische Tradition und ich wurde quasi den beiden Schulen gegenübergesetzt und musste dann meinen eigenen Weg letztendlich finden, weil es war wirklich ganz, ganz unterschiedlich, weil es alle von mir verlangt haben. Es war ziemlich witzig.
Die Fachkritik rühmt ihre subtile Anschlagskunst, ihre Anschlagsnuancen, den Klangsinn, die schlanke Schönheit ihres Klaviertons, Qualitäten, die sie für eine überzeugende Interpretation vor allen Dingen ja auch des klassischen Repertoires prädestinieren. Waren Sie sich dieser Stärken bewusst, als Sie Musik von Wolfgang Amadeus Mozart für Ihre Debüt-CD auswählten? Das ist ja eher selten und Sie haben ja auch selbst mal gesagt, Mozart sei der schwierigste Komponist von allen.
Als ich Mozart aufgenommen habe, da habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, ich bin so toll in Mozart, deswegen will ich das auf jeden Fall machen, sondern ich hatte einfach einen ganz großen Zugang dazu gehabt und dachte, dass ich auf jeden Fall darin was zu sagen habe und auch sagen möchte. Das war der Grund, weswegen ich Mozart aufgenommen habe als erste CD.
Und die zweite war ja von der Repertoireauswahl auch eher geeignet so auf die interpretatorischen Tiefgänge als auf glitzernde Virtuoseneffekte beispielsweise zu setzen. Also 2015 haben sie die Schubert-Sonaten Deutschverzeichnis 894 und 845 veröffentlicht und damit auch neue Maßstäbe unter den jüngeren Pianisten gesetzt. Können Sie denn als Decca-Künstler mit Ihrem Vertrag auch weiterhin Ihre Schubert-Leidenschaft auf CD ausleben? Kommt da jetzt noch mehr?
Das auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass ich mit Decca zusammenarbeite und Schubert-CD war die erste von einem ganz langen Projekt. Das war eigentlich schon immer mein Traum, irgendwann alle Klavierwerke von Schubert aufzunehmen. Und die nächste CD möchte ich auf jeden Fall mit 2 anderen Sonaten veröffentlichen, wahrscheinlich 2018 mit der großen B-Dur und mit der kleinen A-Dur und ich freue mich sehr drauf.
Sie planen Ihre Veröffentlichung schon sehr skrupulös. Sie haben sich eher zurückgehalten, sage ich jetzt mal bisher, mit CDs.
Ich bin so ein Mensch oder Musiker, der gerne sehr oft spielt und dann aufnimmt. Ich kenne sehr viele Kollegen, die zuerst was aufnehmen und dann damit auf Tour gehen. Ich habe das Bedürfnis, das Werk so oft wie möglich zu spielen, zu erleben, damit das in mir selbst quasi wächst, ja, dass ich mich damit verkörpern kann. Und erst dann möchte ich das auf die CD bringen. Deswegen dauert das ein bisschen länger.
Jetzt haben Sie, glaube ich, Schostakowitsch geplant?
Das stimmt, ja.
Das ist aber anscheinend noch geheim, weil Sie so lakonisch antworten.
Nein, das ist noch nicht geheim. Das wissen eigentlich alle, bis auf meine Eltern. Okay. Das wird eine Überraschung sein, es sei denn, Sie hören diese Sendung. Ja, die nächste CD soll sogar bald erscheinen im April mit 24 Klavierpräludien von Schostakowitsch und Klavierquintett Opus 57. Das war eine unglaubliche Freude, die Werke von Schostakowitsch aufzunehmen. Und auch wenn ich das jetzt mit Schubert oder Mozart vergleiche, denke ich mir, dass es um einiges einfacher ist. Bei Schubert ist es so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, Schubert ist nicht zu fassen. Und dieses Gefühl von einem besonderen Moment, danach kann man 6 Stunden lang suchen und es kommt nichts. Und für Schostakowitsch habe ich einen Tag im Studio gebraucht.
Werfen wir noch einen Blick auf Ihr Mainzer Programm mit Mozart, Rachmaninow und Chopin in einer wunderschönen Kombination. Welche dramaturgische Idee hat Sie bei dieser Zusammenstellung geleitet oder mehrere Ideen vielleicht?
Für mich sind die drei Komponisten, die einen unglaublich feinen Sinn für Melodien haben. Und ich glaube, daher ist das für mich sehr interessant gewesen, die drei zusammenzustellen. Vor allem Rachmaninow und Mozart als Gegenüberstellung und in der zweiten Hälfte Chopin und später Chopin. Ich glaube, die waren quasi die Protagonisten ihrer Zeit und für mich war das sehr interessant, genau die drei zu kombinieren, weil die musikalischen Klangwelten dermaßen unterschiedlich sind, dass sie sich wirklich gegenseitig anziehen.
Vielen Dank, Herr Liffitz, für das Gespräch.